Für mich als Unternehmen ist aktuell eine Herausforderung, gehe ich in dieses Thema rein und werde ich First Mover oder warte ich erstmal ab und schaue, wie wird sich der Markt entwickelt und wie setze ich das Ganze?
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Geo statt SEO. So kommst du in die Antworten von ChatGPT und Perplexity. Mit SEO-Experte Matthäus Michalik. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Willkommen zum Podcast von fürgründer.de. Wir helfen euch einfacher, schneller und besser zu gründen. Potenzielle Kunden geben Online-Suchbegriffe ein und stoßen dann in den Suchergebnissen hoffentlich auf unsere Website. Somit war Google meist der wichtigste Kanal, um online potenzielle Kunden auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Und Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, war das Mittel, möglichst gute Rankings zu erzielen. Doch das Suchverhalten ändert sich. Mit ChatGPT, Perplexity und Co. bekommt Google massive Konkurrenz. Sind damit all unsere schönen Rankings und die harte Content-Arbeit umsonst gewesen? Ist SEO tot? Können wir etwas tun, um auch bei ChatGPT in den Ergebnissen zu erscheinen und Traffic zu uns zu lotsen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet uns SEO-Experte Matthäus Michalik. Matthäus ist Mitgründer der SEO-Agentur Klarneo, die internationale Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing betreibt. Vielen Dank, Matthäus, dass du heute wieder dein Wissen und deine Tipps mit uns teilst.
Hallo René, vielen Dank für die erneute Einladung.
Bevor wir jetzt starten, noch der Hinweis, dass es am Ende der Folge noch einen Cliffhanger zur nächsten Folge gibt. Ich sage nur, es fängt mit AI an und hört mit Overviews auf. Nun geht's aber los. Die Optimierung für Large Language Models wie ChatGPT und Co. Da hat sich dieser Begriff Geo statt SEO jetzt ein bisschen etabliert oder du hast ihn auch mitgebracht. Vielleicht erstmal grundlegend die Einführung. Was bedeutet das?
Ja. Genau, das ist der Begriff, den man aktuell verwendet. Es gibt noch weitere Begriffe, die man nutzt. LLM, IO oder GAIO. Aus dem Englischsprachigen sieht man eben, dass sich GEO mit Generative Engine Optimization durchgesetzt hat. Und das ist im Grunde jetzt die neue Disziplin, die hinzugekommen ist, zusätzlich zu der klassischen Suchmaschinenoptimierung, dass wir eben schauen, wie können wir unsere Inhalte optimieren, dass sie bei Sprachmodellen besser gefunden werden. Dass unsere Bemühungen, unser Unternehmen eben auch in den Sprachmodellen stattfindet. Und das kann eben klassisch sein bei einem ChatGPT, was viele kennen. Das kann aber auch bei KI-Suchmaschinen sein, wie ein Perplexity AI. Dann gibt es auch noch weitere kleinere wie You.com. Und das ist eigentlich diese neu geschaffene Disziplin, die jetzt ins Leben gerufen wurde, um eben dafür noch besser zu optimieren und auch diesen Kanal für die Kundenakquise oder auch für das Branding zu nutzen.
Mhm. Bei der Frage also, wie wichtig SEO in Zukunft ist, wäre es dann, glaube ich, sehr spannend von dir zu hören, wie ist denn momentan der Trend und auch der Anteil? Also ist Google schon am Ende? Wie verhalten sich die Nutzer wirklich? Was konntet ihr da schon rausfinden?
Genau, ich glaube, das ist so spannend wie die letzten 3 Jahre, war es lange nicht mehr. Google war ununterbrochen die Nummer 1, wenn es um die Informationsbeschaffung ging. Und jetzt sehen wir eben, dass diese neuen Systeme hinzukommen und es auch Nutzende diese Systeme nutzen. Bedeutet, mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 haben wir schon gesehen, dass auch bei Google so eine Alarmstufe rot ins Leben gerufen wurde, dass sie wirklich gesagt haben, ja, KI kann ein Problem sein, dass wir unsere Monopolstellung verlieren. Nichtsdestotrotz, wenn man auch schaut, LinkedIn öffnet, da wird immer SEO schon totgesprochen. Alle reden nur noch von Optimierung für Large-Language-Modelle, aber trotzdem ist es noch ein sehr, sehr kleiner Teil an dem Traffic, den ich aktuell generiere. Das bedeutet, ich glaube, in unserer Bubble, Unternehmer-Bubble, Digital-Marketing-Bubble, ist es natürlich schon viel, viel prominenter. Aber wenn man sich wirklich anschaut, den Otto-Normalverbraucher, ich weiß nicht, irgendwie die Geschwister, die vielleicht nicht im digitalen Sektor irgendwie aktiv sind oder die eigenen Eltern, die werden ja trotzdem noch sehr stark zu Google gehen und weniger zu ChatGPT. Und das sehen eigentlich wir auch ganz klar an den Traffic-Daten, dass über Studien oder auch über die eigenen Traffic-Daten eine Webseite liegen eigentlich die LLMs bei so vielleicht 1% des gesamten Traffics. Das heißt, wir reden hier von einem Traffic-Potenzial, was geringer ist als für DuckDuckGo. Und ich glaube, kein Unternehmen hat sich bisher gefragt, wie optimiere ich meine Suchergebnisse bei DuckDuckGo. Momentaufnahme heute, wie es in 3, 5 oder 10 Jahren aussieht, das steht aktuell noch in den Sternen. Was wir natürlich sehr, sehr stark sehen, die Zugriffe auf ChatGPT, die steigen rapide. Das bedeutet, die Adaption der Technologie nimmt weiter zu. Wir als Agentur, einmal im Jahr haben wir auch eine Studie dazu, letztes Jahr ins Leben gerufen, dieses Jahr aktualisiert. Da kommen jetzt im Mai die Daten raus. wo wir einfach gesehen haben, dass eine junge Zielgruppe viel stärker diese Technologie adaptiert. Das bedeutet, wenn ich mich an eine sehr junge Zielgruppe richte, macht es natürlich total Sinn, in den noch stärker darauf zu optimieren. Wenn ich sehe, meine Zielgruppe ist vielleicht sehr, sehr alt, dann würde ich das immer noch in Frage stellen, machen die Bemühungen eigentlich Sinn, in diese neue Disziplin reinzusteigen, weil natürlich der aktuelle Impact sehr, sehr gering ist. Das kann natürlich aber über die nächsten Monate und Jahre auch weiterhin steigen. Aber das muss eigentlich jedem Unternehmen bewusst sein, dass aktuell da noch sehr wenig Traffic drüber kommt. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ChatGPT oder auch andere KI-Modelle eine direkte Antwort liefern. Und man hat zwar Quellenverweise, nicht immer. Also immer, wenn sozusagen auch eine Suche getriggert wird, gibt es Quellenverweise. Wenn es wirklich auf dem Datenkorpus der Trainingsdaten basiert, dann gibt es eben keine Verweise. Das heißt, ich will aber vielleicht trotzdem als Marke dort stattfinden. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, dass man nicht immer sich vor Augen führt, wie viel Traffic kann ich generieren, sondern kann ich dort stattfinden, wo meine Zielgruppe eventuell ihre Suche tätigt, weil wir eben auch sehen anhand der Studien, dass die Suchlandschaft einfach diverser wird. Insbesondere je jünger die Zielgruppe, desto diverser suchen sie. Auch Social Media Kanäle wie TikTok ist mittlerweile ein Suchkanal für eine sehr junge Zielgruppe.
Dann würde ich zwei Dinge erstmal mitnehmen. Einerseits, wie ihr festgestellt habt, die jüngere Zielgruppe nutzt viel stärker momentan Large Language Models wie ChatGPT und Perplexity für ihre Suchanfragen. Wenn wir da aber überlegen, die werden ja auch tendenziell älter, also insofern, auch wenn ich jetzt vielleicht mich eher an eine ältere Zielgruppe richte, wird das in Zukunft sich natürlich dann verändern, weil die jüngere Zielgruppe wächst nach und damit hat sich das Nutzerverhalten auch grundlegend geändert. Und was du gesagt hast, ich kann da zwar auftauchen, aber momentan kommt wenig Traffic rüber. Das hat noch den Grund, es wird vielleicht noch gar nicht so häufig eingesetzt. Und aber das ist, glaube ich, noch das Spannende, das Zweite. Es substituiert vielleicht eben die richtige, also die klassische Suchanfrage, weil die Antwort direkt mitgeliefert wird und dann gibt es auch keinen Grund mehr dort zu klicken.
Ja.
So, also das glaube ich auch nochmal im Kopf zu behalten, weil ne, dort werden ja Antworten generiert und nicht quasi Suchergebnisse präsentiert, genau. So wie bei Google bisher. Insofern auch da die Möglichkeit oder einfach das Risiko, dass einfach dann der Nutzer ja gar nicht mehr zu mir kommen muss, weil er die Antwort schon bekommt. Dann lass uns auf die Unterschiede jetzt, wenn wir das eben angehen und sagen, Mensch, wir wollen uns da platzieren, wir müssen das im Blick behalten. Du hast gesagt, die Landschaft wird diverser. Ich muss gucken, wo soll ich mich platzieren? Das reicht natürlich auch dann bis TikTok, ne? Also auch ganz alternative Kanäle anzugehen. Aber bleiben wir in diesem Umfeld, Google versus Large Language Models wie ChatGPT. Was sind denn die Unterschiede zwischen Geo auf der einen Seite und SEO, so wie wir es bisher gemacht haben, auf der anderen Seite?
Also wenn wir über SEO, über Suchmaschinenoptimierung sprechen, sprechen wir in der Regel über kurze Suchanfragen. Studien ergeben, dass so eine kurze Suchanfrage so 4,2 Worte im Schnitt bedeuten. Das heißt, wir optimieren auf diese kurzen Suchanfragen unsere Webseite, basierend auf den Inhalten, die wir haben, basierend auf der internen Verlinkung. Wir sorgen dafür, dass wir Reputation aufbauen, Autorität aufbauen in Form von Backlinks. Das heißt, wir wollen bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung unser Ranking innerhalb der Suchergebnisseite verbessern. Und da sehen wir eben, dass es darauf ankommt, dass wir in den Top 5, Top 3 sind, weil da einfach die Nutzenden klicken. Bei der generativen Optimierung für Large Language Modelle ist es eher so, dass es zwei Systeme mehr oder weniger gibt. Einmal die Trainingsdaten. Das bedeutet, es sind die Trainingsdaten, die basieren auf Reddit-Daten, auf Foren. Also im Grunde auf einem Klon des ganzen Webs, was als Trainingsdaten genutzt werden. Dann gibt es natürlich auch Bücher, Fachliteratur. Das heißt, die Trainingsdaten sind sehr, sehr groß und das Internet ist ein Teil davon. Bedeutet, wenn ich nur eine reine digitale Marke bin und es gibt einen Wettbewerber, der ist schon sehr, sehr lange auf dem Markt, sieht man schon, dass der sehr lang existierende Wettbewerber wahrscheinlich einfach einen Vorteil hat, weil er einfach sehr, sehr häufig in Trainingsdaten stattfindet und dadurch eine gewisse Autorität hat. Bedeutet auch bei der generativen Optimierung bei Geo optimieren wir auch viel mehr auf längere Prompts. Das heißt, ein Prompt hat im Schnitt um die 20 Worte. Das heißt, es ist eine wirklich lange Anfrage, die gestellt wird. Und dann versucht eben das KI-Modell zu verstehen, was ist eigentlich die Idee dahinter, was sucht die Person und liefert dann entweder auf den Trainingsdaten eine Antwort oder auch auf Live-Daten. Und da gibt es eben auch dieses System des Retrieval Augmented Generation, RAG, das besagt eben, die Trainingsdaten werden angereichert an aktuelle Suchen. Also wir haben gesehen, letztes Jahr hat ChatGPT eingeführt, dass sie nicht nur auf Trainingsdaten die Informationen liefern, die Antworten liefern, sondern auch eine Suche triggern können. Das heißt, die Chatbots starten eine Suche, holen sich zusätzliche Informationen und dann ist da aktuell der Zeitpunkt, wo ich auch als neue Marke stattfinden kann, weil wenn ich eine gute Online-Präsenz habe, finde ich auch in den Large-Language-Modellen statt.
Mhm. Ja, früher immer, oder sprechen wir heute noch über das Thema des Google-Algorithmus und wie der eben diese Suchergebnisse zusammenstellt. Google selbst hat ja auch eigentlich so Guidelines dafür veröffentlicht. Viele SEO-Experten haben natürlich dann so die eigene Meinung, was besonders wichtig ist, und das ist sehr, sehr tief schon eingetaucht. Also ich würde nicht sagen, es ist vollständig transparent, aber ich glaube, relativ gut erklärbar.
Ja.
Seht ihr das auch schon bei Geo? Also habt ihr dort ähnliche, sagen könnt, okay, ja, wir wissen, wie das tatsächlich da zusammengestellt wird in der Antwort, oder ist das jetzt nochmal eigentlich wie am Anfang, wo man erstmal verstehen musste, okay, was macht Google da eigentlich?
Also Geo an sich ist natürlich eine sehr, sehr neue Disziplin. Ist aufgekommen, nachdem man gesehen hat, okay, die ganzen KI-Modelle, die sind gekommen, um zu bleiben. Und es gibt auch natürlich von ChatGPT, was jetzt auch, wenn man alle Large-Language-Modelle sich anschaut, auch der Branchenprimus aktuell ist. Ich glaube, 70% oder wenn nicht sogar mehr, kommt wirklich über ChatGPT aktuell. Wie das in Zukunft sein wird, steht in den Sternen. Aber aktuell sehen wir, dass ChatGPT einfach das Nummer eins Chat-Modell ist. Da gibt es natürlich auch schon erste Dokumentation, was wichtig ist. Also insbesondere jetzt auch vor wenigen Tagen wurde ChatGPT Shopping vorgestellt, Shopping Experience, wo sie dann eben sagen, okay, worauf musst du achten, damit deine Produkte bei Shopping gelistet werden oder in den Shopping-Ergebnissen stattfinden. Das heißt, natürlich ist auch ein ChatGPT interessiert daran, dass die Inhalte gut sind, aufbereitet sind. Und da gibt es eben verschiedene Maßnahmen, die man sich anschauen kann. Eine Maßnahme ist natürlich sowas wie strukturierte Daten. Wir sehen, dass die ganzen Crawler der KI-Systeme noch bei weitem nicht so perfekt sind oder nicht so gut entwickelt sind wie die von Google. Bedeutet zum Beispiel JavaScript oder der zu hohe Anteil an JavaScript kann eben dazu führen, dass die Inhalte gar nicht gelesen werden, weil die ganzen KI-Crawler aktuell kein JavaScript ausführen. Bedeutet, mein Inhalt muss im HTML verfügbar sein. Dann eben über strukturierte Daten kann ich ausweisen. Ist es ein FAQ-Modul? Ist es ein Autor? Ist es ein Artikel? Was finde ich hier? Zudem, was auch ein bisschen so eine Renaissance bekommt, sind die Open Graphs. Das heißt, die Open Graphs waren früher für Facebook und Social Media gedacht, dass man eben sagt, wie soll das Snippet aussehen? Dadurch, dass auch das Snippet mittlerweile in so KI-Antworten auch teilweise prominent eingefügt werden, entweder als Quelle oder auch in den Inhalten, in den Antworten, sollte man auch sicherstellen, dass diese Open Graph Titel, Description, Bild gut gepflegt sind. Dann natürlich das ganze Thema der Lesbarkeit, also eine gute Struktur der Inhalte, im Idealfall auch irgendwie als Listen nochmal aufbereitet, als Tabellen aufbereitet. Nicht nur Inhalt in Bildern, letztendlich für Google ist es ein Problem, für Chatbots ist es ein Problem. Und dann eben auch im Grunde eine einfache Sprache. Nicht nur Fachjargon zu nutzen, sondern wirklich eine einfache Sprache. Hängt natürlich auch von der Zielgruppe ab, die ich erreichen will. Aber das sind eigentlich so die Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um besser gefunden zu werden, was alles auf meiner Webseite passiert. Und dann gibt es natürlich auch so Elemente, die gar nicht so in meiner Hand liegen, sondern dass ich sage, okay, wie kann ich noch weiter Autorität aufbauen? Wie kann ich auch auf anderen Plattformen stattfinden? Was wir immer wieder sehen, wenn die Suche aktiviert wird bei KI-Modellen, bei Chatbots, dass dann häufig starke Autoritäten auch als Quelle genannt werden. Bedeutet, wenn ich hingehe und sage, ich bin stark in der PR, ich mache digitale PR, ich finde statt auf irgendwie dem Handelsplatz, auf FAZ, wirklich klassische PR, dann sehen wir auch, dass diese Quellen sehr gerne zitiert werden von den Sprachmodellen. Und da muss ich dann letztendlich auch in diese Richtung hinarbeiten. Was mir im SEO hilft, weil ich dadurch natürlich Backlinks bekomme, ist dann eben die Erwähnung in den reichweitenstarken Portalen, weil die sehr häufig als Zitate oder als Quellen genutzt werden für Antworten bei ChatGPT.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann kommen wir nochmal aber auf unser Beispiel, was wir auch in vielen Podcast-Folgen schon hatten. Der Handwerker, der sich jetzt eben versucht hat zu positionieren über Anleitung, wie streiche ich Wände, wie mache ich dies, wie mache ich das. So, jetzt haben wir ja festgestellt, die KI liefert im Prinzip dann Ich habe also erstmal habe ich einen schönen Beitrag geschrieben, habe auf Google Rankings erzielt, werde angezeigt für Wand streichen und dann Tutorial und dann wird das erklärt und der Webseitenbesucher denkt sich dann vielleicht, okay, dann lasse ich das gleich von ihm machen. Das ist ein vertrauenswürdiger Handwerker, wie auch immer. Und jetzt erklärt mir das dann alles ChatGPT, auch Schritt für Schritt, stellt da vielleicht noch, baut noch ein paar andere Quellen ein, weil das Modell denkt, oh, das könnte man noch ein bisschen verbessern. Jetzt werde ich vielleicht als Quelle genannt, vielleicht aber auch nicht.
Ja.
So, was soll ich denn das lieber aufgeben? Soll ich mich dort positionieren? Was wäre so dein ganz praktischer Rat?
Ja. Ich glaube, hier muss man nochmal unterscheiden, wie stark ist der Prompt eigentlich zeitkritisch. Also was wir immer wieder sehen, wenn wir eine Anfrage stellen, die aus den Trainingsdaten beantwortet werden kann, dann ist es nicht der Fall, dass Marken erwähnt werden. Also wenn ich sage, okay, wie streiche ich ein Zimmer, dann wird wahrscheinlich ChatGPT einfach mir Anleitungen liefern ohne Quellenhinweise, weil es eine sehr einfache Antwort ist. Wenn ich sage aber, was sind die besten Maler, dann wird eher die Suche getriggert. Das heißt, man müsste sich anschauen, für welche Prompts wird wirklich der Datenkorpus der Trainingsdaten genutzt, wo dann eben keine Quellenverweise stattfinden und für welche Anfragen wird dann vielleicht auch die Suche getriggert. Und sobald die Suche getriggert wird, habe ich ja trotzdem eine Chance stattzufinden. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, entweder diese Option oder diese Option, sondern es ist sehr, sehr viel diverser, je nachdem, wie jetzt in diesem Fall ChatGPT die Suchanfrage deutet. Also man sieht auch, dass die Suchanfragen teilweise auch unterschiedlich ausgespielt werden oder die Antworten unterschiedlich ausgespielt werden. Entweder eine reine Textantwort, eine Antwort mit Zitaten, wo man auch wirklich auf die zitatgebende Seite surfen kann oder teilweise auch so klassische Maps-Integration. Also ich habe gestern mit einem Unternehmen gesprochen im Stahlhandel und haben mir gesehen, okay, was gibt's für Stahllieferanten in Deutschland? Dann wurde dann eben eine Karte eingeblendet mit unterschiedlichen Unternehmen, die Stahl ausliefern. Das heißt, auch hier sieht man, dass wenn man zurückblickt so 2-3 Jahre zuvor, wo es wirklich nur die reine Antwort war, ohne zitatgebenden Quellen, dass es sich weiter entwickelt. Und so wie wir heute sprechen, wird es wahrscheinlich in einem halben Jahr ganz genau wieder anders aussehen. Das heißt, für mich als Unternehmen ist aktuell eine Herausforderung, gehe ich in dieses Thema rein und werde ich First Mover oder warte ich erstmal ab und schaue, wie wird sich der Markt entwickelt und wie setze ich das Ganze? Als ähnliches Beispiel hatten wir vor 7 Jahren, als so Smart Speaker in den Markt gedrückt wurden, haben auch alle Unternehmen gesagt, oh Gott, niemand wird mehr suchen, alle werden nur noch mit den Smart Speakern sprechen. Dann hat sich herausgestellt, die Smart Speaker waren gar nicht so smart, waren nicht so clever und viele Unternehmen haben sich dadurch verrückt gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht tun sollte, für die ganzen Large Language Modelle und die ganzen neuen Systeme, die es da draußen gibt, zu optimieren, aber trotzdem mit dem Hintergedanken, dass es sich sehr stark ändern kann und dass vielleicht eben ChatGPT in 3 Jahren dann doch nicht der Marktführer ist, sondern weil Google vielleicht mit eigenen Produkten und besseren Marktzugang doch ein besseres Produkt schafft, dass dann Google am Ende ChatGPT ablöst. Bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich stattfinden wird, weil einfach ChatGPT sehr, sehr stark schon in der breiten Masse angekommen ist. Aber trotzdem ist aktuell sehr, sehr viel ungewiss. Wenn ich jetzt ein Maler wäre und ich weiß, es aktuell eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, würde ich mich wahrscheinlich auf dieses Thema noch gar nicht stürzen, weil sehr wahrscheinlich andere Marketingkanäle noch nicht bei 100% sind. Das heißt, ich würde mich immer auf das konzentrieren, wo ich den größten Impact habe. Und das sehe ich bei ChatGPT und Co. aktuell noch nicht. Wenn ich ein großes Unternehmen habe, ich habe genug Ressourcen, ich habe ein großes Team, dann würde ich das Thema definitiv in Angriff nehmen.
Sprich, du hast ja vorhin schon einen Kanal genannt, der so ganz außerhalb von den Suchmaschinen funktioniert. Und das wäre dann beispielsweise TikTok. Also vielleicht, gerade wenn ich ein junger Maler bin, gerade gestartet bin, dann ist das vielleicht ein super Kanal, um dort, wo ich auch gut und authentisch reinpasse, um dort in Erscheinung zu treten und dort zu versuchen, Reichweite, Follower aufzubauen, bevor ich jetzt eben sage, okay, ich versuche irgendwie in die Large Language Models reinzugehen und zu kommen.
Genau.
Also auch da nochmal hinschauen, welcher Kanal passt für wen am besten. So, also du hast ja das Dilemma aufgezeigt, manchmal wird eine Quelle genannt, manchmal nicht. Ob auf die Quelle geklickt wird, ist nicht klar. Was wären trotzdem deine Argumente dafür, zu sagen, ja, es ist aber trotzdem wichtig, dort aufzutreten, auch als Quelle, auch wenn da nicht geklickt wird. Mhm. Welche Benefits kann ich mir dann trotzdem davon versprechen?
Letztendlich ist es gar nicht so eine Frage, mache ich es oder mache ich es nicht, weil ich mache es ja indirekt durch meine Optimierung der Webseite. Das bedeutet, ich werde ja auch von heute auf morgen nicht mit SEO aufhören, sondern das ist trotzdem noch immer ein wichtiger Kanal. Ich werde weiter an meiner Webseite arbeiten. Und jetzt kann man sich eben anschauen, was kann ich noch vielleicht ein bisschen anders machen, um dort stattzufinden. Das wäre eigentlich so mein Rat an jeden, der eben mit limitierten Ressourcen arbeitet. Und zudem muss man natürlich auch bedenken, dass, wie du schon sagtest, je jünger die Zielgruppe ist, desto mehr werden sie ChatGPT nutzen. Das heißt, auch da den Hintergedanken haben. Die Frage, warum es trotzdem positiv sein kann, in den neuen Systemen gefunden und ausgespielt zu werden, ist natürlich, dass es eine Art auch Branding sein kann. Bedeutet, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, ich bin eine Versicherung und ich biete an irgendwie Rollerversicherungen und die junge Zielgruppe sucht da und findet meinen Namen, meine Marke, wenn die vielleicht nicht unbedingt klicken, aber die haben schon mal den ersten Touchpoint. Das heißt, es ist ein vorbereitender Kanal oder kann als vorbereitender Kanal gesehen werden, auch wenn es vielleicht nicht direkt den Traffic bietet. Und das haben wir zum Beispiel als Agentur auch schon gesehen, dass wir immer wieder jetzt Anfragen bekommen, auch verstärkt dieses Jahr, von Unternehmen, die auch nicht unbedingt in Deutschland ansässig sind und eigentlich unser Hauptkundenstamm sind deutsche Unternehmen, dass sie gesagt haben, die haben uns über ChatGPT gefunden. Das heißt, sie haben sich wahrscheinlich gesagt, hey, ich suche eine Agentur in Deutschland, welche Agenturen in Deutschland kannst du empfehlen? Und dann haben wir eben gesehen, dass sie zwar sich dort informieren, aber dann trotzdem bei Google dann nach der Marke suchen. Das heißt, auch hier bleibt abzuwarten, wie stark vielleicht auch so ein ChatGPT Einfluss nehmen kann auf die Nachfrage nach der Marke oder nach einem bestimmten Produkt meiner Marke. Wenn zum Beispiel eben die Verweise nicht direkt hinterlegt sind oder die Zitate nicht direkt hinterlegt sind, sondern der Nutzende gezwungen ist, sozusagen dann nochmal trotzdem Google zu nutzen, um dann zu der Versicherung zu kommen.
Auch ganz spannend, ne? Weil mit dem, nicht mit dem Start des Internets, aber grundsätzlich, ne, wenn das ganze Thema Online-Marketing hat ja früher dann das Thema Fernsehwerbung und so weiter verdrängt, weil es plötzlich hieß, Mensch, das ist hier super messbar, super nachvollziehbar. Ich weiß ganz genau, wenn ich was reingebe, was ich dann rausbekomme. Und bei Fernsehen, das ist ja mehr so Branding und da Markenbekanntheit. Und jetzt sehen wir aber dann spannenderweise online, gerade auch bei den Suchen, dann eigentlich auch den gegenteiligen Effekt wieder. Mensch, eine Platzierung dort in der Suche bei ChatGPT oder in den Ergebnissen, das kann ein Branding-Effekt sein. So, ist richtig, stellt aber so ein bisschen das, was wir früher, ne, Mensch, online, das ist alles ganz klar messbar, ganz klar zuordnenbar, so ein bisschen auf den Kopf, wenn man da sagt, naja, Hauptsache erstmal stattfinden, einen Touchpoint setzen, um dann die Kontaktaufnahme durch den Kunden vorzubereiten und überhaupt erstmal als Marke, als Begriff, als Plattform aufzutauchen.
Was wir aber trotzdem auch sehen in den Daten, ist, dass häufig große Portale und starke Autoritäten einfach einen besseren Zugang zu den neuen Technologien haben, weil sie einfach eine gewisse Positionierung im Markt haben. Das heißt, auch ein ChatGPT oder ein Perplexity nutzt häufig einfach etablierte Player. Auf der anderen Seite, wenn man sich verschiedene Studien anschaut, es gab eine Studie letztes Jahr von Semrush, die dann aber auch gesagt haben, die Suchergebnisse oder die Webseiten, die zitiert werden bei den KI-Suchmaschinen oder auch bei KI-Chatbots, die haben eine gewisse Überschneidung mit Bing und auch eine gewisse Überschneidung mit Google. Das heißt, natürlich sind Menschen gewohnt, bestimmte Marken zu sehen. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, nach Schuhen suchen würde bei ChatGPT und ich finde eben kein Zalando, dann wäre das, glaube ich, auch kein gutes Ergebnis. Das heißt, natürlich starke Marken, die schon immer auf Branding, auf die Marke eingezahlt haben, haben gewissen Wettbewerbsvorteil, weil sie einfach schon eine starke Autorität sind. Und das sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn man insbesondere auch noch ein kleiner Player auf dem Markt ist, wie ein kleiner Handwerker, ob man überhaupt die Möglichkeit hat, gegen einen Gelbe Seiten zu konkurrieren oder vielleicht auch gegen MyHammer zu konkurrieren, gegen einen Selbst.de zu konkurrieren, die natürlich auch sehr viele Anleitungen bieten. Das heißt, das müsste man eigentlich auch nochmal abwägen, wie realistisch ist es eigentlich, dass ich als Marke perspektivisch dort gefunden werde. Wenn ich sage, ja, es ist mir aber wichtig, in 5 oder 10 Jahren dort gefunden zu werden, dann ist natürlich die Frage heute, welches System wird es da am Ende sein, wo Nutzende hingehen und suchen. Auch von den Traffic-Daten, was wir gesprochen haben, aktuell ist es irgendwie bei 1-2% maximal. Die Frage ist, wird es dann irgendwie am Ende dann vielleicht mal 10, 15, 20% sein? Weil dann ist es relevant genug, um sich darüber wirklich Gedanken zu machen, was man da macht. Aktuell ist es, meine persönliche Meinung, noch sehr, sehr stark so ein bisschen die Sau durchs Dorf treiben. Ich will es jetzt gar nicht kleinreden, weil es wird größer. Aber ich sehe auch viele Unternehmen, dass die im Grunde bei etablierten Kanälen noch so viele Hausaufgaben zu tun haben, als dass sie sich auf komplett neuen Kanal stürzen, der noch sehr, sehr ungewiss ist, wo sich das ganze Thema hin entwickelt.
Vielleicht aber ein Impuls für die Content-Arbeit. Also wir haben ja das Thema Anleitung kurz diskutiert, was eigentlich ein sehr guter Weg war, um auch Traffic zu bekommen, da das ja dann zunehmend aufbereitet wird in den Large Language Models und du das Thema, Mensch, ne, wenn ich als Quelle gut daherkomme, wenn ich in anderen Medien stattfinde, wieder stärker vielleicht auf das Thema Umfragen zu setzen. Ne? Auf solche Sachen, die quasi unique von mir hergestellt werden können, die dann von anderen wiederum aufgegriffen werden. Und somit stärke ich da meine Autorität.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Wir haben jetzt für unsere Masterclass auf der OMR dieses Jahr eine bestimmte Studie ins Leben gerufen. Wir haben eine kleine Webseite, die wir selbst als Agentur nutzen, so um ein bisschen Schabernack zu treiben, um zu testen. Und da haben wir eine Digital-PR-Kampagne ins Leben gerufen. Wir haben uns, ich glaube, 385 Städte in Deutschland angeschaut, wie ist denn die Hundesteuer in diesen Städten. Es gibt Städte, da zahlt man keine Hundesteuer. Es gibt Städte, da ist es irgendwie 120 Euro aufwärts. Da haben wir die Daten erhoben, haben wirklich eine Recherche gemacht, haben daraus eine Kampagnen-Landingpage gebildet mit Tabellen, mit einer Grafik, interaktiver Grafik, und haben das dann auch an Redakteure, Redakteurinnen gesiedet. Und dann wurde es natürlich aufgegriffen von reichweitenstarken Medien wie irgendwie Bild oder T-Online, die so sehr generalistisch sind. Es wird von Special Interest Magazinen aufgegriffen wie Petbook oder Deine Tierwelt, die sich wirklich um Haustiere und Co. kümmern. Und dann wurde es natürlich auch sehr regional aufgegriffen von den einzelnen Städten, die gesagt haben, hey, wir sind irgendwie die in den Top 10 bei den günstigsten Städten oder hundefreundlichsten Städten, was die Steuer angeht. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei ChatGPT schaut, bei Perplexity schaut, auch bei Google schaut, wie hoch ist die Hundesteuer 2025 in Deutschland, also sehr allgemein fragt, was sind da die Unterschiede zwischen den Städten, wird entweder direkt auch die Kampagnen-Landing-Page zitiert oder eben die Portale, die darüber berichtet haben. Das heißt, der Ansatz von PR, digitaler PR, um sich in andere reichweitenstarke Medien zu positionieren, macht eben total Sinn, weil das sind die Medien, die dann eben auch ein ChatGPT oder ein Perplexity aufgreift, um diese generative Antwort zu generieren. Das bedeutet, Studien können sehr wohl ein guter Ansatz sein, um stattzufinden, wo die Zielgruppe tendenziell auch promptet und eben nicht nur klassisch über kurze Suchbegriffe sucht.
Hast du in den unterschiedlichen Branchen vielleicht noch ein paar Beispiele, wie dort erfolgreich oder eben auch mit einem bestimmten Ansatz für Geo optimiert wird?
Also was wir gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten ist, wir haben uns einzelne Branchen angeschaut, wer findet in den Large Language Modellen am meisten statt. Wir haben es einmal uns für die Autobranche angeschaut, da haben wir zum Beispiel gesehen, dass Toyota sehr, sehr stark und prominent ist. Das basiert, glaube ich, auch darauf, dass sie einfach eine sehr, sehr gute Suchmaschinenoptimierung betreiben. Das bedeutet auch, eine gute Suchmaschinenoptimierung hat im Grunde auch Einfluss auf eine gute Positionierung in den ganzen Sprachmodellen oder auch KI-Suchen. Auf der anderen Seite haben wir uns die Versicherungsbranche angeschaut, wo wir dann eben auch gesehen haben, dass kleinere Direktversicherungen, die noch nicht so lange auf dem Markt sind, gar nicht so stark stattfinden wie eine große irgendwie Allianz, AXA oder Hook Coburg. Das bedeutet, man sieht sehr stark, dass man in die Marke investieren muss. Stärker die Marke ist, desto sichtbarer wird man letztendlich perspektivisch. Konkrete Beispiele, bis auf dieses Hundemagazin, was ich schon geteilt hatte, sehen wir vereinzelt auch bei anderen Digital-PR-Projekten, dass diese immer wieder zu den Zitaten dazu ziehen oder herangezogen werden. Aber ich würde sagen, es gibt jetzt kein so ein klassisches Paradebeispiel, wo man sagen würde, hier schaut euch diese Domain an, die macht das eigentlich perfekt, weil man einfach sieht, dass die Traffic-Zahlen noch so gering sind von ChatGPT und Co. Es ist eigentlich schwierig, ist da zu sagen, okay, das ist irgendwie der Leuchtturm, auf den man hinblickt, sondern im Grunde ist es von Branche zu Branche auch unterschiedlich oder kann unterschiedlich sein. Das heißt, da kann man es gar nicht so pauschal beantworten.
Wenn noch eine Branche rausgreifen, in der ja auch viele kleine Unternehmen unterwegs sind, das Thema E-Commerce, wo du ja auch gesagt hast, oder wo auch ChatGPT hier angekündigt hat, Mensch, wir haben eine Shopping-Funktion und so weiter. Wie schätzt du da die Entwicklung momentan konkret ein?
Auch hier eher die Tendenz zu größeren Marken. Nichtsdestotrotz als kleine Marke würde ich immer versuchen, alles, was ich ändern kann, also was in meiner Macht steht, wie zum Beispiel den Shopping-Feed zu optimieren. Der wird aktuell von Bing bezogen oder der Bing-Shopping-Feed genutzt, soweit ich das verstanden habe. Dass man sagt, okay, alle Anforderungen, die ich erfüllen sollte als E-Commercer, sollte ich erfüllen, auch wenn ich vielleicht gar nicht dann gefunden werde im ersten Schritt, aber vielleicht im zweiten Schritt. Wenn es so Themen sind, wo ich sehe, da gibt es große Player, wie zum Beispiel, wir haben es gesehen, im Espresso-Bereich Siebträgermaschinen hatten, war das Beispiel bei ChatGPT. Da haben wir eben gesehen, da ranken sehr, sehr viele, sehr starke Portale. Wir sehen auch in Deutschland, wenn wir nach Elektronik googeln, oder nicht googeln, nach Elektronik prompten und bei ChatGPT schauen, dass wir da eben auch Mediamarkt stark vertreten finden, weil sie einfach eine gewisse Autorität sind und auch ein KI-Modell kann sich sicher gehen, dass wenn sie Ergebnisse von einem Mediamarkt ausspielen, die Kundenzufriedenheit da ist. Das bedeutet aktuell für kleine Marken, sehe ich das immer noch schwierig, da reinzukommen. Ich kenne aktuell auch, das ist auch noch sehr frisch, das ganze Thema. Ich glaube, erst mal so 2 Wochen. Ich kenne noch keine kleinen Portale, die da irgendwie stark mitspielen. Wird sich natürlich über die Zeit ändern. Und dann ist auch natürlich auch die Frage, wie stark werden Menschen anfangen, nach E-Commerce-Produkten oder nach Produkten an sich in den Chatmodellen zu suchen. Also man kennt es ja aus Studien, dass irgendwie 50% der Nutzenden zu Google gehen, die anderen 50 gehen direkt zu Amazon. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel davon wird abwandern zu einem ChatGPT, die jetzt eine ähnliche und vielleicht auch gute Shopping-Experience haben.
Mal schauen. Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist etwas, was langsam entsteht, was in jüngeren Zielgruppen schon viel stärker ausgeprägt ist. Es nimmt dann ein bisschen ab über das Alter. Damit wir jetzt aber einen Eindruck bekommen und auch am Ball bleiben und sehen, wie stark ist es jetzt, welchen Anteil macht das bei mir vielleicht schon aus, welche Tools habe ich denn oder wie kann ich denn das messen? Gibt es da schon was?
Genau, also wie man die Softwareindustrie kennt, sobald neue Technologien erscheinen, gibt es auch dafür Tools, mit denen man messen kann. Es gibt im Grunde so 2 Ansätze. Zum einen kann ich natürlich direkt messen, wie häufig werde ich erwähnt, werde ich in den Antworten erwähnt und da gibt es eben Tools wie zum Beispiel ein Otterly AI, ein Peak AI, Profound, also da wachsen oder sprießen gerade die Tools wie Pilze aus dem Boden. Natürlich auch verschiedene Feature Sets. Manche tracken oder viele tracken die Brands, aber auch die Zitierungen, aber auch zum Beispiel ein Sentiment. Wie wird über meine Marke gesprochen? Das heißt, da kann man sich natürlich anschauen, was gibt's da auf dem Markt aktuell und was ist für mich das richtige Tool. Aktuell sind die noch sehr preissensitiv oder preisintensiv, diese Tools, will sich aber auch verändern. Man sieht jetzt auch, dass die klassischen SEO-Tools wie ein Ahrefs, Systrix, SEMrush mittlerweile auch AI-Features einbauen, um das Tracking in Large-Language-Modellen bei ChatGPT und Co. oder auch bei KI-Suchmaschinen wie Perplexity zu ermöglichen. Das heißt, ich kann bestimmte Prompts definieren und ähnlich wie bei klassischen Tools, wo ich Keywords getrackt habe, tracke ich die Prompts und schaue mir im Zeitverlauf, okay, wird meine Marke erwähnt? Wenn ja, an welche Position? Welche Zitate werden gelistet? Und man kann natürlich auch überlegen, okay, wenn die Zitate immer wieder bei meinem Prompts erscheinen, warum kann ich dann nicht vielleicht sogar die Zitate beeinflussen, indem ich eben in Digital PR reingehe und sage, okay, auf diesen Portalen will ich auch stattfinden als Marke. Das ist im Grunde so diese Darstellung der Brand innerhalb der Large Language Modelle und KI suchen. Und dann gibt's natürlich auch meine eigenen klassischen Web-Analyse-Tools wie in unserem Beispiel häufig Google Analytics, dass ich sage, okay, wie viel Traffic kommt eigentlich über ChatGPT, über Claude, über Perplexity? Da haben wir ein Google Locker Studio zur Verfügung gestellt. Können wir gerne auch in die Show Notes mit reinnehmen, wo man dann sozusagen nur seine Google Analytics Property auswählen muss, dann wird man das grafisch dargestellt über die verschiedenen KI-Systeme, wie der Traffic auf meiner Webseite ankommt, wie viel Traffic ich generiere, auf welche Seiten der Traffic entsteht. Und das fand ich auch ganz spannend. Ich habe vor kurzem mit einer Versicherung gesprochen und deren stärkste Seite ist die Rollerversicherung, also wirklich für die kleinen Elektroroller. Und da hatte ich mir die Frage selbst gestellt, liegt es daran, dass die junge Zielgruppe verstärkt Elektroroller fährt und dann verstärkt vielleicht auch über ChatGPT schaut und deswegen diese Seite am meisten Traffic aktuell aus den KI-Systemen generiert. Mhm. Das heißt, die Hypothese kann ich leider nicht belegen, aber das ist so meine Idee, die mir direkt in den Kopf gekommen ist, warum gerade diese Unterseite und nicht eben eine Startseite oder andere Produkte, Versicherungsprodukte. Und da kann ich eben mit so einem Locker-Studio oder auch generell mit meinen Web-Analyse-Möglichkeiten schauen, auf welche Seiten kommt der Traffic an, über welche Systeme und kann vielleicht daraus wieder weitere Rückschlüsse ziehen. Mhm. Nichtsdestotrotz, wie zu Beginn gesagt, ist der Traffic bei 0,5-1-2% maximal aktuell. Das heißt, die Besuchenden, die ich da sehe, die kann ich gefühlt bei manchen Seiten irgendwie auf ein paar Händen abzählen. Das heißt, so viele Analysemöglichkeiten gibt es da noch nicht. Aber man sieht schon, dass über die Zeit einfach der Balken der Besuchenden über KI-Systeme weiter steigt.
Du hast sehr viel davon gesprochen, dass ich sehen kann, was meine Brand, also dass getrackt wird, was meine Brand in den Suchergebnissen bei den Large Language Models macht, auch wie darüber gesprochen wird. Kann ich auch tracken, welche Themen, also wenn für mich jetzt, nehmen wir nochmal das Handwerkerthema, dass ich sehen kann, okay, Wand streichen, Tipps, wie mache ich das, dass auch sowas, also dass ich sehe, welches Thema an sich häufiger dort gesucht wird. Dass ich auch das tracken kann, um so einen Eindruck zu bekommen, okay, wie verlagert sich das eben vielleicht von Google in die Large Language Models?
Also ich würde sagen, da gibt es noch keine 100% verlässlichen Zahlen. Was ich jetzt gesehen hatte in der Beta von Systrix, dass man wirklich auch mit Keywords bestimmte Prompts identifizieren kann. Dass ich jetzt sagen würde, okay, mein Keyword ist Streichen. Dass ich mir anschaue, für welche Prompts oder in welchen Prompts wird Streichen verwendet als Begriff, um dann vielleicht darüber dann eben das Monitoring aufzusetzen. Mhm. Wir sind aktuell noch ganz klein in den Kinderschuhen. Wenn wir uns anschauen, die SEO-Industrie ist irgendwie 20 Jahre alt, gefühlt, sind wir bei Geo jetzt bei 2 bis 3 Jahren. Das bedeutet, wenn man dem nochmal 3, 15 Jahre gibt, dann sind die Tools nochmal viel, viel weiter, sind viel wertvoller, als was wir heute sehen. Also heute ist es eher so ein Monitoring der Prompts und die Darstellung der Marken oder der Brands innerhalb der SEO-Ergebnisse, so wirklich noch Research zu machen, welche Prompts werden eigentlich verwendet, wie man es aus der klassischen Suchmaschinenoptimierung kennt, da sind die Möglichkeiten noch aktuell sehr, sehr limitiert. Mhm. Man kann natürlich trotzdem auch adaptieren, was wird bei Google gesucht, also wie wird bei Google gesucht. Da gibt es natürlich schon Tools, wie W-Frageworte und W-Fragen extrahieren kann und analysieren kann. Das wäre vielleicht so der erste Anknüpfungspunkt, aber es gibt noch keine Tools, die wirklich sagen, hey, das sind wirklich die Prompts, die am häufigsten in Deutschland eingegeben werden. Mhm. Weil ja auch die Prompts immer sehr, sehr individuell und sehr unterschiedlich sind. Das ist das, was wir auch aus der Suchmaschinenoptimierung kennen. So dieser Longtail ist häufig eine Anfrage, die sehr, sehr lang ist, irgendwie nur einmal im Leben gefragt wurde. Und Google hat auch sich mal geäußert, dass 1/3 der Suchanfragen komplette neue Suchanfragen sind, die es so noch nie gab. Das heißt, auch bei den ganzen Prompts werden es häufig sehr, sehr viele Prompts geben, die halt auch sehr unique sind. Mhm. Und auch vielleicht hier nochmal eine Idee, ein Impuls. Wir hatten in unserer Studie auch angeschaut, für welche Themen werden eigentlich Chatbots genutzt oder auch KI-Suchmaschinen. Wir sehen halt auch häufig, dass im Grunde eine neue Suchintention dazukommt. Also wir kennen eigentlich die Suchintention navigational, informational, transaktional oder auch commercial. Und wir sehen eigentlich, dass ChatGPT und Co. eigentlich noch häufiger genutzt wird für so Themen wie erstelle mir eine Musterkündigung, erstelle mir einen Businessplan, erstelle mir einen Brief für das Finanzamt, ein Gedicht über Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wir sehen oder auch Code-Erstellung etc. pp. Das heißt, wir sehen eigentlich, dass die KI-Modelle nochmal eine andere Funktionalität abdecken, die vorher Suchmaschinen nicht abgedeckt haben. Das heißt, die Suche innerhalb dieser Plattform laut Studien ergibt so 1/3. Also 1/3 ist wirklich, was man so eher als Suchintention betiteln könnte. Und 70% sind eher Themen, die kreiert werden. Also so eine Art Creation als Intention, dass ich gar nicht etwas suche, sondern ich will etwas Neues erstellen, basierend auf den Daten aus den Large Language Modellen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bei einem Punkt, wie du ihn aber genannt hast, zum Beispiel, erstelle mir einen Arbeitsvertrag, habe ich halt früher bei Google Arbeitsvertrag Vorlage gesucht. Und dann hat natürlich eine findige Rechtsanwaltskanzlei oder ein Content-Portal ich erstelle eine Vorlage. Die können die Nutzer gegen E-Mail-Adresse runterladen, habe ich einen Kontakt gewonnen. So, jetzt haben die Nutzer natürlich verstanden, oh Mensch, ich brauche gar nicht mehr nach einer Vorlage suchen, ich lasse mir das von ChatGPT erstellen und sage einfach, erstell mir das mal. Also dieses Doing wird halt viel stärker, weil ich weiß, ich kann mir das da kreieren lassen. Die Suchanfrage nach der Vorlage fällt halt weg. Genauso wie Businessplan, ne? Das ist ja ein Thema bei uns. Klar, die Leute haben eigentlich immer gesucht, was muss in den Businessplan rein? Gibt es eine Vorlage, ein Muster, was auch immer? Und jetzt kommen Sie auf die glorreiche Idee zu sagen, ChatGPT, erstell mir doch mal einen Businessplan.
Ja, definitiv. Wäre natürlich spannend zu schauen über die Jahre, nimmt das Suchvolumen auf Google für das Thema Vorlage oder Muster ab? Hm. Kann man wahrscheinlich erst in 2, 3 Jahren am Ende sagen. Und wandert im Grunde diese Intention rüber zu ChatGPT, weil da brauche ich dann eben kein Muster, sondern kriege eine individuelles Schreiben auf meine Bedürfnisse hin. Das bleibt abzuwarten.
Und als Anwaltskanzlei kriege ich halt den Kontakt nicht mehr. Ne?
Richtig.
So. Ja. Ja, von daher lass uns den Blick in die Zukunft jetzt nochmal richten. Ich habe ja auch eingangs die Frage aufgeworfen, ist SEO tot? Jetzt, du hast gesagt, SEO gibt es seit 20 Jahren. Gut, jetzt ist vielleicht statt SEO heißt ja auch Geo, ist ja immer noch 2 Buchstaben noch völlig identisch. Also, wo geht's aus deiner Sicht hin? Und was sind vielleicht eben jetzt Ansatzpunkte, um sich A, nicht verrückt machen zu lassen, B, vielleicht trotzdem bewusst auch aus dieser neuen Challenge zu sagen, okay, worauf fokussiere ich mich jetzt eigentlich? Wie finde ich raus? Was ist für mich das Richtige? Also zwei Fragen in einer. Wo geht's hin mit diesen Large Language Models? Auch vom Suchverhalten her, ein Faktor hast du ja gerade auch beschrieben. Und wie finde ich jetzt eben als Nutzer das, oder nicht als Nutzer, sondern wie finde ich als Unternehmen, als Selbstständiger das, was mir aber am meisten weiterhilft?
Ja, ein Punkt, Suche wird diverser. Also wir sehen, wo früher einfach immer gegoogelt wurde, das ist ja im Grunde auch schon in Duden eingetragener Begriff, es wird viel diverser. Nutzende fangen an, nicht nur bei Google zu suchen, sondern letztendlich auch bei YouTube, bei Amazon, bei TikTok und jetzt eben bei neuen KI-Systemen, sei es jetzt Chatbots wie ChatGPT als Marktführer aktuell oder eben Perplexity AI als weitere Ergänzung zu einer klassischen Google-Suche. Man sieht ja auch, dass Google versucht, da zu reagieren. Es gibt Gemini als Chatbot, es gibt AI-Overviews, die im Grunde ähnlich sind zu Perplexity-Antworten, wo eben eine generative Antwort oberhalb der Suchergebnisse stattfindet. Das heißt, für uns als Unternehmer wird es nicht einfacher, sondern komplexer. Und ich muss wirklich schauen, wo kann ich meine Ressourcen am sinnvollsten einsetzen. Wenn wir aktuell immer noch uns die Studien anschauen und sagen, okay, 60 bis 70% des weltweiten Traffics kommt über Suchmaschinen, ist es immer noch ein guter Take, auf SEO zu setzen. Wenn wir aber sehen in der Zukunft, durch die jüngere Zielgruppe, die dann natürlich auch älter wird, ChatGPT ist ein ernstzunehmender Kanal, dann muss ich auch dort stattfinden. Ich habe gestern eine Prediction gelesen von Aleida Solis, einer Expertin in der Suchmaschinenoptimierung, die gesagt hatte, sie glaubt bis 2028, dass Google nur noch 50% der Suchen bedient, 20% ChatGPT, 20% Perplexity und dann 10% noch irgendwie verteilt auf andere Systeme. Das ist natürlich dann auch die Frage, muss ich die gleichen Anstrengungen bemühen bei SEO, um weniger Traffic zu bekommen? Ich glaube, das wird der Fall sein, dass der Wettbewerb intensiver wird, stärker wird, dass dann auch vielleicht Unternehmen sich die Frage stellen, gehe ich als sehr junges, neues Unternehmen wirklich noch irgendwie Richtung Google oder versuche ich irgendwie Kanäle zu etablieren, die vielleicht noch nicht so gesättigt sind, wie zum Beispiel irgendwie TikTok, wenn ich eine junge Zielgruppe ansprechen will. Der Markt, der verändert sich sehr, sehr stark. Ich würde sagen, es war noch nie so spannend wie in den letzten 2-3 Jahren, wo einfach jede Woche irgendwie neue Funktionalität hinzukommt, wo auch die Presseabteilungen sich der einzelnen großen Player da gegenseitig irgendwie gefühlt den Krieg erklärt haben. Es gab letztens die Aussage von Google, dass sie 5 Billionen Anfragen pro Jahr bearbeiten, weil davor irgendwie ein paar Tage zuvor Sam Altman gesagt hatte, die bedienen x Millionen Anfragen mittlerweile bei ChatGPT. Das heißt, das ist wirklich so ein Kräftering. Die Frage ist, wer wird sich am Ende etablieren und bestehen bleiben? Was ich ganz persönlich ganz spannend finde, ist, dass Google mittlerweile, wenn man sich überlegt, wo Google eigentlich herkommt, klassisches Suchergebnisse nur mit Anzeigen, dass sie eigentlich für jedes Konkurrenzprodukt jetzt ein eigenes Produkt haben. Sie haben die klassische Suche, sie haben die AI-Overviews für Perplexity, sie haben Gemini als Chatbot, der analog wie ChatGPT funktioniert. Und dann gibt es so einen AI-Mode, der im Grunde so ein Twitter ist. Das ist ein Chatbot oder ein Chatfenster, das auf google.com stattfindet. Das heißt, auch hier versucht natürlich Google mit der Marktdurchdringung, die sie haben, Suche, Chrome, Android-Geräte, YouTube letztendlich, auch den Markt wieder zu dominieren. Ob das denen gelingt, das weiß man nicht. Aber natürlich haben sie auch viel zu verlieren, weil Google natürlich davon abhängig ist, dass sie viele Nutzer haben, um Werbung zu verkaufen. Das bedeutet, es ist sehr, sehr schwer in die Zukunft zu sehen, was kommen wird. Dadurch, dass Geo sehr starke auch Verknüpfungspunkte mit SEO hat, will ich eben in meine SEO-Strategie bedenken, okay, was kann ich aus Geo-Perspektive bedenken, um auch dort gefunden zu werden. Aber es also separat, komplett separate Strategie zu sehen, sehe ich aktuell ich persönlich noch nicht, wird aber kommen. Und dann ist natürlich auch hier die Frage, wer wird da bestehen bleiben, sei es Shopping Experience, sei es klassische Suche. Ich glaube, dass starke Marken immer bevorzugt werden. Hat sich auch Google letztens geäußert, dass starke Marken einfach einen besseren Rankings erzielen können als kleinere Marken. Das heißt, ich als Unternehmen, vielleicht auch als One-Man-Show, muss eigentlich zur Marke werden, um auch im Netz stattzufinden letztendlich.
Spannend und viel Unsicherheit. Insofern Komplexität, aber Möglichkeit, sich dort auch zu behaupten. Ja. Und auch wenn du jetzt immer von starken Marken, also ist ja nicht so, dass ich quasi so werden muss wie Zalando, wenn ich halt gar keine Schuhe verkaufe, sondern ne, ich bin halt der Maler hier im Ort, wie auch immer, ich bin das kleine Unternehmen. Da habe ich ja einfach eine ganz andere Konkurrenz und da kann ich dann einfach im Vergleich schon zu einer starken Marke werden und mich dann so positionieren.
Genau, auch vielleicht nochmal, wenn man auf das Thema lokale Suchen eingeht, was man immer wieder bei ChatGPT auch sieht, dass bei lokalen Suchanfragen entweder Branchenbücher teilweise zitiert werden, das heißt auch so eine Renaissance der Branchenbücher kann ein Thema sein. Das sehen wir auch bei uns im Agenturmarkt, wenn man sagt irgendwie, was ist eine gute Agentur für Suchmaschinenoptimierung, da werden dann eben die Agenturverzeichnisse gelistet, das heißt ein Sortlist, ein Clutch, Agenturfinder. Das bedeutet auch für mich als Maler macht es natürlich total Sinn, in den gängigsten Branchenbüchern stattzufinden, sofern ChatGPT diese als Zitate nutzt oder als Quellen nutzt. Oder auch natürlich zu sagen, ich habe nochmal eine Über-mich-Seite, die halt ganz klar auf das Thema geht, irgendwie Maler Potsdam, Maler Berlin, weil es kann auch eben auch gut sein, dass ChatGPT eine Suche triggert und sucht und dann natürlich, wenn ich gefunden werde für diesen Begriff, werde ich dann am Ende auch zitiert. Das heißt, eine gute Suchmaschinenoptimierung kann schon dazu führen, dass ich auch bei den getriggerten Suchen auch wiederum gefunden werde. Und das geben auch Studien wieder, dass eben gut rankende Seiten bei Google und bei Bing halt eben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, gelistet werden bei den Sprachmodellen. Weil letztendlich, warum sollte eine KI komplett anders gewichten, als das Google macht, die das seit 20 Jahren machen mit x-tausend von Köpfen? Ja, das heißt, die werden schon immer wieder Überschneidung haben. Die Frage ist nur, wie groß ist diese? Und das ist ja eigentlich auch das, was man in der Suchmaschinenoptimierung sieht, dass wenn wir früher stark für Google optimiert haben, dass man bei Bing trotzdem gut gefunden wird. Und ich glaube, so eine Korrelation wird es perspektivisch auch immer bei Sprachmodellen geben, solange sie anfangen, die Suche zu triggern. Und aktuell ist es ja auch so, dass Perplexity hat sich mal geäußert, dass sie Bing-Ergebnisse nutzen für die Suche, als auch ChatGPT nutzt den Bing-Index, wobei sie aktuell an einem eigenen Index arbeiten. Das heißt, dann wird es vielleicht auch nochmal stärker wie eine Suchmaschine funktionieren, wo sie einen eigenen Index haben, wo man dann sicherstellen muss, dass die Inhalte eben auf der Webseite gut aufbereitet sind. Und das waren ja die Themen, die wir angesprochen haben. Einfache Sprache, gute Struktur, strukturierte Daten, Autoritätsaufbau. Und damit werde ich auch erfolgreich werden in ganz neuen KI-Umfeld.
Da würde ich noch zwei Dinge mitnehmen. Einerseits vielleicht erstmal gucken, was kommt bei meinen Themen eigentlich in den Large Language Models? Also genauso wie man ja eigentlich auch immer mal suchen sollte, um zu gucken, wie sind die Google-Suchergebnisse eigentlich bei den Themen, die ich besetzen möchte. Das eigentlich auch mal bei den Large Language Models zu machen, um einen Eindruck zu bekommen, ist das schon etwas, tauche ich da schon auf, vielleicht kann ich da dann das intensivieren. Und der zweite Punkt aber tatsächlich wirklich zu überlegen, welche Kanäle sind für mich relevant, wo soll ich lieber reingehen, wo habe ich noch Potenzial, was ich ausschöpfen kann, bevor ich jetzt wieder einen neuen Kanal versuche zu bespielen, da lieber zu schauen, wo ist meine Zielgruppe, wo habe ich ja potenziell die beste und höchste Reichweite, die ich da erzielen kann mit meinem Mitteleinsatz. Matthias, dann und dir aber auch nochmal ganz zum Schluss jetzt, Geo statt SEO, Geo und SEO, dein Fazit und deine Haupt-Takeaways.
Ja, ich würde sagen, SEO mit Geo, eine gute strukturierte Webseite, eine schnelle Webseite ohne JavaScript-Einsatz mit guten Inhalten wird halt auch in der Geo-Welt bestehen. Das heißt, das würde ich aktuell eher empfehlen, als komplett zu sagen, ich mache kein SEO mehr, ich gehe nur noch auf Geo. Definitiv am Ball bleiben. Wie verändert sich das Ganze? Was für neue Möglichkeiten haben wir? Also auch zum Beispiel dieses Shopping-Feature bei ChatGPT. Da würde ich mich als E-Commercer definitiv nochmal reinlesen, schauen, sind meine Feeds so aufbereitet, wie eben ein ChatGPT es benötigt, um das maximal rauszuholen, ohne aber da jetzt zu sagen, okay, ich gehe jetzt nur noch auf das Shopping-Feature von ChatGPT, weil es wird auch eben einen kleinen Anteil am Traffic ausmachen. Das heißt, ich würde mich nicht immer komplett verrückt machen, weil aktuell sieht man einfach, dass es wenig Traffic liefert. Und wie du schon sagtest, der Ressourceneinsatz ist eigentlich das Wichtige. Wo kann ich mit meinen limitierten Ressourcen, und ich würde sagen, jedes Unternehmen hat limitierte Ressourcen, wo kann ich den größten Impact erzielen? Und ich würde sagen, das ist für viele nicht bei Geo, sondern bei klassischen Marketingkanälen. Aber Geo sollte man immer im Hinterkopf behalten und schauen, wann wird es wirklich so weit, dass ich da aktiv werden muss oder stärker aktiv werden muss, solange ich die Hausaufgaben erledige und die decken sich teilweise stark mit der klassischen Suchmaschinenoptimierung, dann habe ich eigentlich schon so die halbe Miete. Das bedeutet, Markenaufbau ist ein SEO-Thema, gute strukturierte Inhalte ist ein SEO-Thema, JavaScript, schnelle Webseiten ist ein SEO-Thema. Das heißt, es bedeutet gar nicht, dass Geo so eine komplett neue Disziplin ist, sondern das ist im Grunde eine Ergänzung, eine Erweiterung von dem, was viele in der Suchmaschinenoptimierung schon machen.
Danke, Matthias. Jetzt aber noch unser Cliffhanger. Der Begriff der den du auch schon jetzt in der Folge zwei, dreimal genannt hast, AI Overviews, was quasi eigentlich bedeutet, Large Language Models in der Suchergebnisanzeige, also bei Google über den Suchergebnissen. Also das Ganze jetzt nochmal zum Quadrat oder hoch drei, je nachdem, wie man möchte, wo wir jetzt schon sehen, dass das deutliche Auswirkungen auf den Traffic, also nicht den Traffic, der zu mir kommt, sondern der Traffic, der eben nicht mehr zu mir kommt, schon hat. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge, wenn wir uns dort gut positionieren können, um eben vielleicht doch diesen Traffic-Rückgang, den viele jetzt einfach haben, zu kompensieren. Insofern freue ich mich, dass du bald wieder dabei bist. Ich freue mich, wenn ihr wieder bald dabei seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen an Matthäus habt, findet ihn auf LinkedIn. Auch wieder immer ganz viele neue Themen, die er dort aufbringt. Auch, glaube ich, die eine oder andere Präsentation rund an das Thema, die ihr dort dann bei ihm runterladen könnt. Also insofern, wenn ihr in SEO und Geo am Ball bleiben wollt, folgt Matthäus einfach auf LinkedIn. Den Link gibt's auch in den Shownotes. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Und ansonsten freue ich mich, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.